Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen mal wieder zu einem Podcast, heute mit Nico Werner. Hi.
Hi, vielen Dank, dass ich bei dir auch im Podcast sein darf.
Ja, ich war ja jetzt gerade vor kurzem erst bei dir in deinem Podcast Cybersecurity ist Chefsache. Das sagt ja eigentlich schon der Name, worum es geht. Und wir haben dort über spannende Themen geredet. Heute bist du bei mir zu Gast und da wir beide uns in dem Bereich Cybersecurity so viel bewegen, ich habe dich jetzt im Vorfeld, das muss man dazu sagen, nicht wirklich gebrieft oder sowas, aber ich will einfach mal so ein bisschen dein Brain picken, sagt man so schön. Warum wir eigentlich immer nur über Cybersecurity reden und warum trotzdem so wenig passiert. Also ich meine, ich rede mir seit Jahren jetzt den Mund fusselig, du wahrscheinlich auch. Wir werden schon ganz gerne mal von Firmen gebucht, aber am Ende, was da passiert, ist meistens nicht unbedingt genug. Das merken wir ja einfach daran, was eben die ganze Zeit so an Angriffen passiert. Ja, und dazu dachte ich mal, frage ich dich mal heute, was ist so, du redest auch die ganze Zeit von Cybersecurity. Was redest du die ganze Zeit und was wird am Ende davon wirklich umgesetzt?
Also, vorab erstmal, ich glaube, dass dieses Thema über Cybersecurity reden und Awareness schaffen super wichtig ist, aber wir auch mehr ins Machen kommen müssen. Da bin ich voll bei dir.
Ja.
Das, was ich immer wieder sehe, sowohl aus der Politikrichtung, bei Unternehmen, aber auch im privaten Umfeld, ist, dass Cybersecurity oder generell so Cyber kaum greifbar ist. Die Leute verstehen nicht, was ist Cybersecurity? Ich gebe dazu mal ein analoges Beispiel. Wir alle reden davon, dass wir mehr miteinander tun müssen, dass wir mehr unterstützen sollten. Ich persönlich sage auch gerne in meinen Vorträgen oder auch im Ausland, was ich an Deutschland geil finde, also eins davon, ist unser Zusammenhalt. Sobald irgendwie hier was passiert, wie jetzt zum Beispiel das Hochwasser im Ahrtal, helfen wir alle. Wir fragen nicht, wie wir helfen können. Wir helfen, wir spenden, wir fahren runter, wir helfen beim Wiederaufbau und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind per se Menschen, die in einer Krise oder in einer akuten Lage helfen und auch unterstützen wollen. Jetzt, wenn man das Ganze auf dem Cyberraum in Anführungsstrichen runterbricht, ist da allein schon das Problem, wie kann ich denn überhaupt helfen? Ne? Also ist das jetzt irgendwie so die ominöse Cloud? Auch da ist ja schon bei vielen das Problem, was ist denn überhaupt die Cloud? Viele stellen sich ja witzigerweise wirklich eine Wolke vor, obwohl es ja einfach nur der Rechner unterm Tisch sein kann oder eben halt das Rechenzentrum. Und das sehe ich immer wieder, dass das alleine schon dazu führt, dass Menschen nicht ins Tun kommen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja, verstehe. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Also grundsätzlich, Deutschland hält schon sehr zusammen und hat auch diese Kultur. Ich verstehe, was du meinst, ja, das mal so zu sehen. Und dahinter fragen wir aber auch nicht so lange, ist das jetzt in Ordnung, was wir tun, sondern wir tun es einfach. Wir sehen direkt, was wir tun können und tun es dann tatsächlich auch. Ja, während jetzt online, ich weiß nicht, ich glaube, jemand, der Cyberkompetenzen hat, sage ich jetzt einfach mal, der ist dann auch recht schnell im Helfen und da möchte man ja auch ganz schnell ganz viel tun und das habe ich ja auch bei meiner Community mitbekommen, dass die einfach wirklich rausgehen und den Unternehmen sagen, ey, schau mal, versuch hier was zu machen, aber uns wird ja dann auch so ein bisschen die Handschelle angelegt vom Staat, gerade was den Hackerparagraphen angeht, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viel im Keim erstickt wird, was eigentlich sehr, sehr gut wäre, dass man einfach rausgeht und sagt, okay, hier, schau mal, ich habe dich gepentestet, da bist du angreifbar. Ich weiß, ich hatte keine Erlaubnis, kostet auch nichts, kannst du einfach reparieren, hier, for free.
Ja, das Spannende ist ja, dass Leute das gar nicht glauben würden, dass es kostenlos ist. Ja. Ich selber mache ja auch so Lifehackings und gehe dann immer mal wieder auf Shodan. Für alle, die nicht wissen, was Shodan ist, ist eine Webseite, ähnlich wie Google, wo man IoT-Devices, Webcams und Co. einfach finden kann und sucht dann immer so Kameras. Weil einem ganz einfach, wenn ich jetzt so ein Windkraftwerk zeigen würde, das in Anführungsstrichen frei im Internet steht und ich könnte das übernehmen, das ist wieder nichts Greifbares. Ja, das ist ein Windkraftwerk und ja, das ist schlimm, aber in den Köpfen bleibt das nicht. Wenn ich jetzt aber eine Kamera finde von, keine Ahnung, irgendeine Privatperson oder jemand, der ein Geschäft hat, das ist viel spannender. Da kann ich ja was sehen, da kann ich was greifen. Und ich hatte mal einen Fall, den erzähle ich auch häufiger in meinen Lifehackings. dass ich ein Unternehmen gefunden habe, ein kleiner Kfz, kleines Kfz-Unternehmen, also Kfz-Betrieb, eine Werkstatt in Berlin. Wie konnte ich jetzt wissen, dass das in Berlin ist? Das ist jetzt keine Magie, so wie es dann immer in den Hackerfilmen ist und ich folge einer IP-Adresse zurück und so weiter. Mhm. Das ist ja alles Science-Fiction, das kann der Vater Staat oder Strafverfolgungsbehörden. Wir als Privatperson können das nicht so einfach. Aber im Hintergrund war eben halt ein Logo und durch die einfache Bildersuche habe ich eben halt rausgefunden, das Unternehmen sitzt in Berlin, das ist deren Logo. Und das Spannende dabei war eben halt, dass ich helfen wollte. Ich wollte diesem Unternehmen sagen, pass auf, hier, da ist irgendwas bei euch, eine Kamera, die online ist, wo jeder drauf zugreifen kann, das ist vielleicht nicht so richtig. Hab da also angerufen, weil die Telefonnummer stand ja auch entsprechend auf der Webseite drauf und hab dann mal denen entsprechend gesagt, hey, ich bin Sicherheitsexperte, ich habe deine Kamera im Internet gefunden und weißt du das denn schon? Und die Person vollkommen in Anführungsstrichen sauer, hat gesagt, ich habe keine Kamera und hat einfach aufgelegt. Und witzigerweise habe ich in der Kamera gesehen, dass diese Person aufgelegt hat. Also ich wusste, dass das diese Person ist. Ja. Und ich bin Norddeutscher, ich habe es dann noch dreimal probiert, den davon zu überzeugen, dass seine Kamera live zu sehen ist und dass er eine Kamera hat. Am Ende habe ich dann gesagt, okay, das ist so ein typischer Fall, der will sich einfach nicht helfen lassen. Nicht, weil er das jetzt vielleicht böswillig meint, sondern weil er es einfach nicht begreift. Mhm. 3 Wochen später kriege ich einen Anruf von meinem Geschäftsführer, der mir sagt, hey, pass auf, ich habe hier so einen Polizisten am Telefon, du bist wohl Zeuge bei einem Raubüberfall. Und ich denke mir so, hä, nee, ich war ja gar nicht in Berlin, was ist denn da los? Ruf dann netterweise zurück. Und dann hat sich rausgestellt, dass dieser Betreiber sich an die Polizei gewandt hat, weil wohl kurze Zeit danach sein Laden ausgeraumt worden ist und er sich noch erinnern konnte, da gab es so einen Typen, der permanent angerufen hat, dass es hier Kameras gibt und ich wäre wohl derjenige, der seinen Laden ausgeräumt hat. Aber das ist noch nicht das Beste. Pass auf, das Beste kommt noch zum Schluss. Dann, nachdem ich dann einen 1-Stunden-Vortrag über Shodan geführt habe, über das Internet und so weiter und so fort, hat dann die Polizistin drauf reagiert und hat gesagt, ah, Herr Werner, super spannend, aber haben Sie denn noch die Aufnahmen? Und das war dann so der Moment, wo ich wieder gedacht habe, okay, auch die Kollegen, also, und das will ich jetzt gar nicht böswillig meinen, es gibt sicherlich auch Leute, die das besser wissen, aber speziell diese Kollegin wusste nicht, was live ist, was das Internet ist und wie das auch mit dem Speichern funktioniert. Und die Frage dann, die ich gestellt habe, ob es denn keine Aufnahmegeräte mehr gab, hat sie dann verneint und dann wusste ich natürlich auch sofort, okay, da ist dann eben halt was passiert, was die Leute eben halt in Anführungsstrichen mit dem Internet verbinden wollten, aber wo das Wissen eben halt nicht da war, dass live eben halt nicht bedeutet, dass ich jetzt da 24/7 vor der Kamera sitze und alles aufzeichne, sondern einfach auf die Kamera live zugreife, ohne eine Aufnahmefunktion. Und das zeigt wieder so ein bisschen dieses Beispiel, dass die Menschen eben halt nicht das Greifbare haben, die haben keine Ahnung davon und teilweise auch die Scheuklappen einfach auf, weil sie denken, naja, so eine Kamera, was kann denn da schon passieren? Aber dass man mit so einer Kamera vielleicht jemanden ausspionieren kann, das sieht man im ersten Moment vielleicht nicht.
Oder vielleicht auch einen Raubüberfall planen, was in dem Fall ja relativ einfach zu sehen wäre. Also ich meine, wahrscheinlich haben die auch die Kamera gefunden, haben sich dann gesagt, ey komm, lass mal da reingehen. So, wenn er gerade nicht da ist. Ja, oh Mann. Das ist ein sehr trauriges Beispiel tatsächlich. Aber das zeigt so ein bisschen, dass diese Medienkompetenzen und generell einfach Grundverständnissachen schon an vielen Fällen fehlen, wo sie sogar beruflich eigentlich notwendig wären. Also ich meine, wenn man so eine Kamera aufsetzt, dann muss man sich beruflich damit auseinandersetzen, was das bedeutet, dass diese Kamera halt im Internet steht. Und ich habe mir da schon sehr, sehr häufig Gedanken drüber gemacht, weil wir auch einfach nicht die Möglichkeit haben, alle zu erreichen. Also ich meine, aktuell ist es alles Eigenverantwortung. Aktuell muss man sich freiwillig damit auseinandersetzen. Man muss freiwillig sich entscheiden, wenn ich so eine Kamera mir anschaffe, dass ich dann auch wirklich durchlese, wie ich das verändere. Siehst du da irgendwas, dass man das einfacher machen kann oder dass man es besser machen kann?
Na, ich glaube, hier ist eher so das Problem, wir müssen 2 Welten unterscheiden. Einmal haben wir das B2C-Business, mhm. ne, also Business-to-Customer-Business. Wenn du da eine Kamera verkaufst, ist es sehr preissensibel. Das heißt, wenn du da irgendwie anfängst, Security mit reinzubringen, ist es meistens ein Kostenfaktor, auch wenn es nur ein paar Euro mehr sind, wo dann die Kunden sagen würden, nee, das kaufe ich nicht, weil das ist zu teuer. Nicht, ja. weil das jetzt sicherer ist, sondern weil es einfach zu teuer ist. Und der andere Punkt ist eben halt diese Waage zwischen Usability und Security. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in den nächsten Mediamarkt, keine ja. Werbung, einfach nur du gehst zum Mediamarkt und kaufst dir jetzt eine neue Kamera. Und bevor du die Kamera benutzen kannst, musst du erstmal das Passwort ändern, vielleicht eine Verschlüsselung hinzufügen, in deiner Fritzbox oder in deinem Router sagen, dass das zum Beispiel keine eigene Internetverbindung aufbauen kann, also kein P2P und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst erstmal, sagen wir mal, eine halbe Stunde, bis du alles eingerichtet hast. Was würdest du als Kunde dann machen? Als normaler Otto-Normalo-Kunde? Ja.
Das verstehe ich. Das Problem ist doch aber eigentlich, wenn wir Security by Default machen, dann haben wir das gar nicht. Das heißt, wenn wir wirklich zum Beispiel so eine Kamera als Kunde kaufen, einfach mal angenommen, dann können wir ja trotzdem schon fordern vom Hersteller, dass da wirklich ein Passwort dabei ist, das so noch nicht existiert. Dass wir dann zum Beispiel einfach von mir aus auch in der Packung finden, was aber halt so zufällig generiert ist, dass das der Hersteller am Ende auch nicht mehr nachvollziehen kann. Dass die Einstellungen zum Beispiel nicht öffentlich verfügbar schon raus sind, dass zum Beispiel aber auch eine Verschlüsselung schon automatisch drin ist. Und das sind solche Standard-Konfigurationssachen.
Ja, da bin ich bei dir. Das gibt es auch schon. Von der EU gibt es eine Richtlinie, die sagt, dass Geräte nicht mit einem Standardpasswort versehen werden dürfen, sondern bei der erstmaligen Einrichtung immer ein neues Passwort kriegen sollten oder du gezwungen wirst, ein neues Passwort zu erstellen. Aber jetzt komme ich wieder auf dieses Thema Usability Security.
Ja.
Dann überlegen sich immer die Leute vielleicht irgendein Passwort oder stellen in Anführungsstrichen diese Security wieder aus, dass es am Ende auch nichts bringt, weil sie eben halt sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
Ja.
Und da gibt es viele Analogen, auch in meinem Freundeskreis immer wieder sehe ich mal so Fälle oder so Beispiele. Zum Beispiel ist es für mich vollkommen verständlich, dass mein Handy einen Code oder ein Passwort hat, womit es in Anführungsstrichen gesperrt ist.
Ja.
Wie häufig sehe ich Leute, die einfach ihr Handy ungesperrt benutzen. Und dann, wenn du dir die Frage stellst und sagst dann so, ja, warum hast du denn keinen Code an deinem Handy eingerichtet?
Das nervt nur.
Dann ist die erste Antwort meistens, es nervt mich oder was will man denn mit meinem Handy anfangen?
Ja.
Aber wenn ich ihm dann erkläre, der hat, dann kann man Zugriff auf dein WhatsApp, auf deine Bank-App, auf deine Daten und so weiter haben. Dann merkt man so ein bisschen, dass die Leute dann nach und nach überlegen, ist das vielleicht der richtige Weg? Aber bei Default sehen sie nur die Usability. Und
ja.
das ist gerade im B2C-Bereich super wichtig, dieses Thema Usability. Und deswegen gibt es viele Hersteller, die sagen, wir machen das nicht. Im B2C-Bereich ist eigentlich das Thema Usability natürlich auch ein wichtiges Thema, aber da geht man schon mehr auf Sicherheit, weil eben halt eine IT-Abteilung oder ein Sicherheitsverantwortlicher oder was auch immer im Unternehmen da ist, der darauf achtet. Da haben wir aber eher das Problem, dass die Leute dann wiederum sagen, naja, das ist jetzt mein Firmenhandy, das ist jetzt mein Firmennotebook, was habe ich denn damit zu tun? Wenn da irgendwas ist, dann ist da eine IT-Abteilung, die kümmern sich mit drum. Das heißt, in Anführungsstrichen ist die Sicherheit bei B2C meistens höher, wie bei B2C, aber bei B2B haben viele Leute eben halt nicht mehr die Awareness dafür, weil sie sich eben halt sagen, na, das gehört meiner Firma, da muss ich jetzt nichts mitmachen.
Ja,
und das ist eben halt, glaube ich, so diese Krux, die man immer wieder sieht bei den Problemen, in Anführungsstrichen. Ich will nicht immer von Problemen reden, aber bei der Herausforderung im Bereich Cybersecurity, weil eben halt im privaten Umfeld ist auf Deutsch gesagt kein Arsch interessiert und im betrieblichen Umfeld, man immer sagt, im Hintergrund gibt es irgendjemanden, der sich darum kümmert und man dann manchmal selber einfach den Kopf ausschaltet.
Ja, das auf jeden Fall. Aber gerade diese Usability wird ja auch ein bisschen besser von Security. Also jetzt gerade haben wir die Einführung von Passkeys erlebt. Ich sage nicht, dass Passkeys eine gute Lösung ist, in dem Sinne ist es nicht perfekt, aber was Usability angeht, ist es schon ziemlich gut, verhältnismäßig zumindest. Und deswegen glaube ich, für den Otto-Normalverbraucher, der wirklich so gar nichts auf Security gibt, der vielleicht nicht mal einen Code auf seinem Handy hat oder sowas, wenn man dann irgendwie gezwungen wird, einfach kurz den Finger aufs Handy zu legen, um dann zum Beispiel den Zugang zu seiner Webcam zu entsperren, wenn man sie administrieren möchte oder drauf zugreifen möchte oder sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ große Chance, die wir da auch haben, dass wir das einfach überall verknüpfen. Jetzt hast du dann natürlich wieder so einen Player wie Apple oder Google, die dann halt quasi den Zugriff auf alles bekommen. Aber das ist immer noch besser, als den Zugang quasi offen zu lassen oder halt ein Default-Passwort beziehungsweise ein User-generiertes Passwort von Querz oder sowas zuzulassen.
Ja, da bin ich bei dir und da sind wir wieder bei diesem Thema Machen. Mhm. Und ich habe das ja auch in unserem Podcast erzählt. Ich habe immer wieder dieses Thema so im privaten Freundeskreis. Ich kriege immer so diese Standardfrage gestellt, was ist denn der beste Antivirenscanner oder was ist die beste Firewall? Und das Thema, was ich dann immer den Leuten mitgebe, jede Firewall oder jeder Antivirenscanner ist besser als keiner. Also sage ich ganz klar, macht etwas. Und da bin ich bei dir. Wenn ein Apple ein Security-Produkt herstellt beziehungsweise sagt, wir geben euch jetzt sowas wie Passkeys, ist es allemal besser, sowas zu nutzen, als statt zu sagen, naja, ich mache lieber gar nichts. Und das ist eben halt so diese Mentalität oder dieses Mindset, was wir immer wieder sehen oder was ich auch immer wieder sehe, ist Hauptsache mal gucken, warum ich das nicht machen sollte oder sich Gedanken machen, warum man das nicht machen sollte, anstatt sich eben halt Gedanken zu machen, okay, ich mach's jetzt einfach mal und sehe, was passiert.
Genau. Ist eigentlich bei Virenscannern zum Beispiel, ich sag, je nach Community sage ich tatsächlich was anderes so ein bisschen. Also der technischen Community empfehle ich meistens nicht unbedingt einen Virenscanner, weil ich dort sage, ey, ganz ehrlich, dein Gehirn ist der Beste. So, wenn du dir das zutraust, ist der beste Virenscanner. Aber wenn du es dir nicht zutraust, wenn du kein Experte für Cybersecurity bist, dann ist es schon sinnvoll, wenn du zum Beispiel einfach den Defender bei Windows drauflässt und ganz normal aktiviert hast. Oder von mir aus auch was anderes installierst, dann ist es relativ egal was. Hauptsache, du hast was. Gerade dieses, wir überlegen uns immer wieder Gründe, warum wir Dinge nicht machen, aber wenn wir dann wenn wir gar nichts gemacht haben, dann sind wir halt komplett offen und dann müssen wir selber eine sehr, sehr hohe Kompetenz haben, dass da nichts passiert. Und ich traue jetzt zum Beispiel nicht jedem zu, dass sich jeder virtuelle Maschine für die Arbeit mit E-Mail oder sowas einrichtet. Das kann ich bei manchen vielleicht erwarten, die sich wirklich mit dem ganzen Thema auskennen, die wirklich auch eine hohe Gefährdung haben. Und für alle anderen ist es zu viel. Definitiv.
Ja, und da ist für mich auch ein ganz wichtiger Satz aus meiner Kindheit. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Mhm. Ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung von Autos. Ich bin heilfroh, dass ich ADAC-Mitglied bin. Und wenn irgendwas mit meinem Auto ist, dann rufe ich die gelben Engel. Shoutout, wirklich immer mal das Leben gerettet bei mir, tatsächlich. Ja. Und so sehe ich es eben halt auch mit Cybersecurity oder auch generell mit IT. Du kannst nicht immer alles wissen. Und soll deswegen aber auch gar nicht so brauchst sein. Du also, eben halt Leute, so wie dich, so wie mich, so wie viele anderen, die eben halt ihr Wissen teilen. Und da, in Anführungsstrichen, ist auch unser Trumpf im Bereich Cybersecurity, wenn wir davon sprechen, ins Machen zu kommen. Sucht euch Leute, die dieses Wissen teilen, wie du zum Beispiel, wie mich, wie ganz viele andere, wo man einfach mal sich Ideen holen kann und auch Themen mitnehmen kann, die man selber bei sich umsetzen kann, weil man selber eben halt davon keine Ahnung hat. Ja. Aber das ist allemal besser, als zu sagen, ich laufe jetzt einfach mit Scheuklappen durch die Welt und mache eben halt gar nichts.
Ja, auf jeden Fall. Gerade eben überhaupt so eine Art Grundschutz einzurichten. Also ich höre auch immer wieder, ich habe ja ein paar Videos zu Passwortmanagern gemacht und ich höre auch immer wieder, ja, aber dann kann man ja meinen Passwortmanager angreifen. So, ja, kann man, aber der Zugang ist nicht so einfach. Dazu müsste man jetzt zum Beispiel bei dir auf den PC kommen. Oder man müsste dein Masterpasswort sozusagen benutzen und wenn du da 2FA dran hast, kaum was machbar.
Da sind wir ja wieder bei diesem Thema aus dem, ich sag mal, Business-Kontext. Ja. In dem Sinne sagen wir ja dazu immer Defense in Depth, dass du eben halt gucken musst, mehrere Schritte dir überlegen musst, okay, was kannst du tun, um dich sicherer zu machen, weil es gibt nicht 100% Sicherheit, es gibt auch nicht den sicheren Passwortmanager, ich gebe nur das simple Beispiel, viele haben damals was von LastPass gehalten und haben gesagt, das ist unknackbar und alles ist gut und dann sind sie zum ersten Mal gehackt worden, wo erstmal nichts weiteres passiert ist. Dann sind sie zum zweiten Mal gehackt worden. Und jetzt, Monate danach, hat man rausgefunden, dass doch die Passwörter in Anführungsstrichen mitgeklaut worden sind. Also nicht die Passwort-Saves, sondern die Master-Passwörter in Anführungsstrichen. Okay.
Ja, aber also trotzdem die Passwörter selber glaube ich nicht, ne? Die waren ja trotzdem.
Nee, ich glaube nur die Hashes, aber das ist gefährliches Halbwissen. So genau habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Was ich damit nur sagen wollte, ist, es kann immer mal passieren, dass etwas unsicher wird oder dass jemand angegriffen wird. Aber auch da sollte man sich jetzt nicht Gedanken machen im Vorfeld, was nutze ich denn, damit es nicht angegriffen wird? Weil die Frage muss man sich nicht stellen. Es ist klar, irgendwann wird alles mal angegriffen werden und irgendwann ist alles mal unsicher. Aber diesen Weg, den du auch gerade beschrieben hast, lieber einen Passwortmanager zu nehmen, wie jetzt mit den Standardpasswörtern zu arbeiten, ist genau der richtige Weg.
Ja, eben, also gerade wenn du jetzt vergleichst, wenn ich einen Passwortmanager habe, wo mein Passwort halt 40 Zeichen mit allem drum und dran ist, komplett zufällig gewählt, oder ich habe und dann vielleicht noch 2FA dazu habe, oder ich habe ein normales Passwort, und einfach nur 8 Zeichen, weil halt Minimum und am besten nicht mal ein Sonderzeichen. Dann muss man sich einfach überlegen, okay, was ist schwerer zu knacken? So. Und ja, im Endeffekt, wenn wir dann von Phishing reden, dann ist es auch nochmal so dieser Extra-Bonus, weil eben der Passwortmanager sich erstmal weigert, das bei der Phishing-Seite einzutragen, was irgendwie viele auch übersehen haben. Während wenn ich da selber das Passwort eingebe, dann merke ich vielleicht gar nicht, dass es eine Phishing-Seite ist. Also, es gibt halt diese Standardmittel, und trotzdem kommen wir immer wieder an den Punkt, auch gerade wenn wir beraten, dass wir da so ein bisschen auf Granit stoßen. Dass wir, ich hab vorhin so ein schönes Beispiel gegeben, wenn ich irgendwie teilweise also nicht unbedingt eine Vorlesung, aber einen Talk halte oder sowas, dann kann ich teilweise einfach meinem Wandbild mehr erzählen und das lügt mich wenigstens nicht an, wenn es sagt, ja, ich setze was um.
Absolut. Und manchmal ist es eben halt auch so, dass ich sage, auch wir in unserer Security-Bubble müssen uns eben halt Gedanken machen, wie komme ich an die Leute ran? Also dieses ewige Draufbashen, wir hatten ja auch in unserem Podcast drüber gesprochen, dass dieses Angstthema damit werben genau der falsche Weg ist. Ja. Ich war jetzt gestern zum Beispiel auch auf einer Messe Speaker gewesen und das fand ich total genial. Da gab es dann einen CISO von einem Landtag, der eben halt in einem Awareness-Vortrag als Zaubershow gemacht hat. Habe ich so noch nie gesehen. Okay. Richtig coole Geschichte. Das bleibt dir eben halt im Kopf. Der hat dann eben halt mit Kartentricks da gearbeitet und eben halt gesagt, hier, pass auf, was ist der Unterschied zwischen Informationssicherheit und Zaubertricks? Es ist nie so, wie es scheint. Und genau so hat er es dann präsentiert. Und das fand ich eine coole Art und Weise. Und das hat die Leute eben halt berührt und mitgenommen. Ja. Während du jetzt irgendwie in Anführungsstrichen, eine Phishing-Kampagne mit E-Mails sicherlich nicht diese Aufmerksamkeit bekommt, wie jetzt eben halt der Zauberer auf der Bühne, der über Informationssicherheit spricht.
Ja, es ist einfach normal geworden. Also Phishing ist ja nichts Besonderes mehr in dem Sinne. Da müssen wir uns vielleicht dann auch einfach neue Wege überlegen, wie man auf das Thema aufmerksam machen kann und wie man einfach sagen kann, hey, schau mal, hier, das ist ein einfacher Weg. Da, es ist zwar nicht perfekt, nichts ist perfekt, aber das reicht auf jeden Fall aus und es ist ein Improvement.
Und das ist auch, glaube ich, ein super wichtiger Hinweis. Scheitern ist vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ne, du wirst nie in diesem Bereich Informationssicherheit, Cybersecurity und so sofort beim ersten Punkt sozusagen die Lösung haben, sondern das Schöne ist ja, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Themen, die du machen kannst oder wo man was machen kann und da scheitert man auch mal. Das Wichtigste dabei ist eben halt, Lessons learned daraus zu machen, was ich da sozusagen jetzt, warum ich gescheitert bin und wie kann ich es verbessern, aber bloß nicht, weil man jetzt gescheitert ist, sagen, okay, das Thema ist jetzt scheiße, das will ich jetzt nicht. Weil das ist leider so eine Denkweise, die viele dann auch tatsächlich haben. Die scheitern an irgendeinem Punkt und sagen, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, ich mach das anders. Die Bedrohungslage ist einfach größer, kann sie gar nicht mehr sein, in Anführungsstrichen. Ja, und wir müssen eben halt was tun.
Ja.
Und da hilft es eben halt auch, mit kleinen Schritten voranzugehen.
Ja. Gerade dieses Thema, wir müssen was tun, also ich bezeichne es auch ganz gerne als Analysis-Paralysis, weil wir im Endeffekt die ganze Zeit analysieren, was wir im Optimalfall tun könnten, aber gar nicht wirklich ins Tun dann tatsächlich kommen. Was mich ein bisschen fast schon abfuckt an manchen Stellen, muss ich sagen. Es gibt vieles, was man tun kann. Es ist einfach, es ist aber am Ende relativ egal, wo wir anfangen. Also wenn ich mir zum Beispiel so ein Layout oder sowas von so einem richtig komplexen, komplett kaputten Netzwerk oder sowas, eine Schule, das ist der Benchmark für mein KI-Modell. Ich habe da so eine Schule skizziert, die einfach an 50 Stellen angreifbar ist. Und dann lasse ich mir von der KI sagen, quasi, wo ich jetzt als erstes angehen soll. Und ich fand es ganz interessant, dass da einfach wirklich so konkrete Schritte rausgegeben wurden, die man dann auch wirklich durchsetzen kann. Ich glaube, das ist super, super wertvoll, weil wir ansonsten einfach nur diesen Plan lesen und noch einen Plan machen und dann einen Plan zum Plan machen und am Ende haben wir 3 Wochen damit verschwendet, Pläne zu machen und haben nichts gefixt.
Ja, und das scheitert ja manchmal auch so ein bisschen in diese Schein-Security. Ich nenne das ja immer Cyber-Security by Obscurity, weil häufig ist es auch einfach so, man plant, man tut, man macht sich Gedanken, man schafft sich 3000 Hardware-Themen an oder Software an und dann kommt der Angreifer und dann, da hat man zum Beispiel sich über das Backup keine Gedanken gemacht, dann hat man zum Beispiel sich keine Gedanken gemacht um den Innentäter. Und das ist eben halt das Problem. Auch wenn mich Unternehmen immer wieder fragen in meiner beratenden Tätigkeit, womit kann ich denn starten? Also, was sollte ich denn tun? Dann sage ich immer so, das Wichtigste, womit du eigentlich starten solltest, ist dir erstmal Gedanken zu machen, warum machst du überhaupt Cybersecurity? Und da rede ich jetzt nicht davon, weil irgendein Gesetz dich dazu zwingt, sondern du solltest dir selber Gedanken machen, warum mache ich Cybersecurity? Und mit diesem Mindset, was du dann gewinnst, weil du dann nämlich verstehst, Cybersecurity muss ich jetzt nicht tun, um in Anführungsstrichen irgendein Gesetz konform zu sein, sondern um mein Business zu schützen, um meine Daten zu schützen, um meine Mitarbeiter zu schützen und so weiter und so fort. Dann hast du erstmal das richtige Mindset und kannst dann damit loslegen, dir Gedanken zu machen, okay, dann eben halt in Anführungsstrichen Prozesse einzuführen, auch mal Dinge durchzuspielen, in Technik, in Personen, in Prozesse und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber du solltest erstmal mit dem Mindset anfangen. Und da sind wir dann wieder bei der Anfangsfrage, was kann ich machen, um mehr ins Tun zu kommen? Da sage ich ganz klar, den Mindset-Change. Die Menschen müssen verstehen, was Cybersecurity wirklich ist und wie wichtig dieses Thema ist.
Das heißt, eher eine Art Selbstmotivation finden, um dann Cybersecurity durchzusetzen.
Ja, Selbstmotivation ist das eine, das andere ist aber die Menschen mitnehmen. Für mich ist Cybersecurity immer ein Teamsport. Ne? Egal ob das, ich meine, im Hintergrund steht ja, Cybersecurity ist Chefsache. Damit meine ich nicht, dass der Geschäftsführer Cybersecurity machen muss, sondern damit meine ich, dass der Geschäftsführer seine Motivation für Cybersecurity an seine Mitarbeiter übergeben muss. Dass er sagen muss, pass auf, wir machen Cybersecurity aus den und den Gründen. Lass uns gemeinsam schauen, wie können wir es erreichen. Denn Cybersecurity funktioniert nur im Team. Ja. Es gibt sicherlich auch Bereiche, und da will ich jetzt auch mal einen Shoutout geben an viele Informationssicherheitsbeauftragte von Stadtwerken zum Beispiel. Die sind ganz häufig eine One-Man-Show. Die kämpfen alleine. Die sind da vollkommen alleingelassen, in Anführungsstrichen. Die haben zwar Management-Commitment, die haben aber weder Budget noch Ressourcen, da großartig was zu machen. Und die müssen dann irgendwie dafür sorgen, dass die Stadtwerke eben halt sicherer wird. Und da muss man wirklich sagen, genau da sieht man eben halt dann das Thema, die müssen dann schauen, wie schaffe ich einen guten Draht zur IT zu bekommen, wie schaffe ich die Leute zu begeistern, dass die Leute mit mir gemeinsam daran arbeiten. Weil einer alleine kann nie was erreichen. Das ist Teamwork. Und das ist so das Problem, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Wir sind super hilfsbereite Menschen. Wir helfen in einer Notlage. Aber in einer Cybernotlage können wir teilweise gar nicht helfen, weil viele gar nicht wissen, was muss ich denn jetzt tun? Oder was könnte ich denn jetzt tun?
Und was könnte überhaupt passieren? Was ist überhaupt die Lage so? Aber man merkt das ja auch, also gerade bei Incident Response ist das ja ein großes Thema, wenn wir wenn wir davon ausgehen, wir haben gerade eine Notlage in dem Sinne, dann versucht man ja auch die Leute so ein bisschen abzustempeln und zu sagen, mach hier irgendwas, was einigermaßen sinnvoll ist, aber stör quasi nicht so einfach. Und würdest du sagen, dass wir grundsätzlich so ein bisschen Kompetenzen in dem Bereich brauchen, dass die Leute in so einem Fall dann auch einfach mithelfen können?
Ja, ich nenne das immer so die Headless-Chicken-Phase. Das heißt so die ersten Minuten, die ersten Stunden in einem Unternehmen bei, sag mal, einem Vorfall, da laufen alle kreuz und quer rum. Der ITler versucht, die Server runterzufahren, der macht dies, der macht jenes. Und genau das ist auch die Phase, wo die meisten Beweise oder die meisten Themen, die dann später für die Forensik wichtig sind, kaputt gehen. Das ist tatsächlich der Fall. Ob ich jetzt glaube, dass wir da einen Wissensgap haben, da sage ich, ganz sicher haben wir da einen Wissensgap.
Ja, safe.
Und ich glaube auch, wir müssten mehr den Menschen zutrauen. Und mit Zutrauen meine ich jetzt nicht, dass die Menschen mehr machen sollen, sondern mehr Zutrauen, den Menschen mehr Informationen geben und auch eben halt die Mittel geben, die in eine Ausbildung zu schicken und auch dann, dass sie die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Denn das sehe ich immer wieder. Wir reden über Fachkräftemangel, ist auch eins meiner Lieblingsthemen in Deutschland.
Ja.
Alle reden immer über Fachkräftemangel, wo ich ganz klar sage, ja, wir haben einen Fachkräftemangel, aber wir haben auch ganz viele motivierte Mitarbeiter im Unternehmen sitzen, die einfach nur eine Ausbildung benötigen oder ich sag mal den Schubs in die richtige Richtung, die das gerne machen würden. Und Unternehmen dann in Anführungsstrichen sagen, hey, dafür fehlt uns aber das Geld, das Know-how oder die Ressourcen. Und da sage ich immer ganz klar, es gibt ganz, ganz viele Förderprogramme, auch in Deutschland, die Unternehmen unterstützen in solche Ausbildungsthemen, die auch dann diese Maßnahmen bezahlen, wo man auch den eigenen Mitarbeitern sozusagen die Möglichkeit bietet, sich da weiterzuentwickeln. Und das ist auch ein Appell an alle, in Anführungsstrichen, Unternehmen. Guckt mal unter eurer Haube, welches Personal ihr unter der Haube habt und welches ihr auch dafür nutzen könnt. Ihr müsst nicht immer die eierlegende Wollmilchsau auf dem Markt suchen. Es gibt teilweise so viel gute und hochmotivierte Mitarbeiter in einem Unternehmen, die das gerne machen würden.
Ja, aber vielleicht auch gerade dazu. Ich glaube, wenn jemand gerade frisch ausgebildet wurde, zum Beispiel in der IT-Security, dass der dann aber trotzdem nicht diese ganze Last alleine tragen sollte. Weil es gibt ja schon, also ich meine, es gibt Förderprogramme, um das Ganze zu lernen. Und danach muss derjenige aber oftmals trotzdem einfach noch mit jemand gepartnert werden, der einfach schon Erfahrung in diesem Bereich hat. Und durch diese Praxis wird er dann irgendwann einfach selbstständig und kann dann natürlich das Gebiet irgendwann auch vielleicht alleine schmeißen oder halt zumindest dieselbe Tätigkeit tun wie der andere.
Da bin ich absolut bei dir. Du darfst natürlich auch nicht jemanden, der in Anführungsstrichen das Theoriewissen hat, einfach schnell in die Praxis reinlassen. Dafür sind die Themen auch teilweise so komplex, dass du auch einfach eine Berufserfahrung hast. Da bin ich bei dir. Also du kannst nicht einfach die Berufserfahrung weglassen, aber was ich dazu sage, dieses Wissen, was der Mitarbeiter hat über die internen Prozesse, das darfst du jemand auch nicht vernachlässigen. Ja.
Und das ist so, so wichtig. Und man merkt es aber auch relativ häufig, dass es vielen Unternehmen einfach völlig egal ist. Also gerade dieses, der Mitarbeiter ist vollständig eingelernt, wird dann aber teilweise wirklich festgehalten in Positionen, wo er völlig unterfordert ist. Und man könnte mit einer kleinen Weiterbildung so viel mehr draus machen, aber die wird dann oft verwehrt. Also ich habe das tatsächlich jetzt im privaten Umfeld jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass die Mitarbeiter einfach festgehalten wurden und dann gesagt wurde, ja nee, also das ist jetzt halt nicht möglich, weil du hast ja das Studium nicht gemacht. Du hast die Ausbildung bei uns gemacht, aber nicht das Studium. Und deswegen darfst du den Prozess nicht wechseln.
Das ist eben halt auch leider noch so ein typisch deutsche Denke, auch dieses so, ich schreibe jetzt einen Job aus, du brauchst am besten 20 Zertifikate, 50 Jahre Berufserfahrung und sollst nur 5 Euro verdienen.
Ja.
Das sage ich immer wieder, das funktioniert eben halt auch nicht. Mhm. Und ich habe das auch schon in mehreren Podcasts gesagt, das, was du im Cybersecurity-Bereich brauchst, ist nicht Mathe, ist nicht Deutsch, ist nicht Englisch, ist die Motivation, in diesem Bereich Fuß zu fassen und ein Stück weit, in Anführungsstrichen, auch die Passion dazu, zu sagen, hey, das ist für mich ein spannendes Thema. Das Fachliche, welche Gesetze es gibt und wie ich das umsetzen kann, das kannst du prima on the job lernen, beziehungsweise mit einem Mentor lernen, aber du musst jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Fach der Profi sein, sondern du brauchst immer die Passion dafür. Und das ist leider ein Thema, was viele Unternehmen noch nicht sehen. Die wollen eben halt dann Zertifikate haben und zig Berufserfahrung. obwohl jemand, der kein Zertifikat hat und einfach eine Passion dafür hat und den Wissen was oder den Willen etwas zu lernen, viel, viel besser geeignet ist, wie der, der 20 Zertifikate hat.
Genau das. Und gerade wenn wir uns im Bereich irgendwie Cybersecurity bewegen wollen, ist halt auch sehr, sehr viel, also um jetzt die technischen Kompetenzen noch ein bisschen zu erweitern, ist auch sehr, sehr viel Menschliches einfach dabei. Weil man mit vielen Leuten zu tun hat, die eigentlich eben diese Motivation gar nicht mit sich bringen, überhaupt Cybersecurity zu machen, überhaupt irgendwas ändern zu wollen, überhaupt generell was machen zu wollen, sondern lieber alles halt so weitermachen, wie es immer war. Und das finde ich ganz, ganz spannender Punkt eigentlich, wenn wir uns Unternehmen oder kleinere Betriebe angucken, die vielleicht gar niemanden für Cybersecurity haben, die vielleicht denken, ja, meine Infrastruktur, meine IT ist so klein, wir haben gerade mal so eine Webpräsenz und dann war's das. Oder wir haben vielleicht einfach nur so ein paar Excel-Tabellen, wo wir einfach unsere Mitarbeiter verwalten und ne, so ein 10-Mann-Betrieb oder sowas. Und da sieht man aber auch immer wieder, eigentlich brauchen die trotzdem diese Kompetenzen. Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, im Kindergarten oder sowas schauen, dann musst du da trotzdem auf Datenschutz achten, weil das sind halt einfach Kinder drin. Du musst trotzdem auch dir Notizen machen und du musst trotzdem auch schauen, dass du Informationen verwaltest, vielleicht auch automatisch so ein, I don't know, Elternabend oder sowas organisierst durch Anmeldung. Also, dass da eine gewisse Kompetenz auch vorhanden ist und dass man aber überhaupt erstmal die Zeit und die Mittel bekommt, um solche Prozesse und solche Dinge auch zu automatisieren und weiterzudenken und nicht immer nur einfach in denselben Strukturen drin zu bleiben und dann aber auch gleichzeitig noch die Cybersecurity mitbedenken darf, also zeitlich gesehen darf, dass man nicht einfach überwältigt wird mit einfach zu viel Arbeit. Dieser Puffer ist in wirklich jedem Betrieb, den ich so mitbekommen habe, ist dieser Puffer einfach nicht mehr da. Alles wird nur noch so zugeballert, und eingespart, wo man kann, und dann kann man gar nicht mehr drüber nachdenken, weil es einfach nicht die Zeit gibt.
Ja, oder der andere Punkt ist, da komme ich dann wieder auf dieses Thema Security by Obscurity, dass Leute dann so viel Angst haben, etwas zu machen. Klassisches Beispiel, du hast gerade mit dem Kindergarten erwähnt. Ja. Wenn ich vom Kindergarten irgendwelche Schreiben bekomme, dann bekomme ich auch meistens irgendwas mit Datenschutz zu tun, ne? Du musst das jetzt unterschreiben, dass ich dir das schicken darf, oder du musst jetzt unterschreiben, dass, keine Ahnung, irgendwas von dir abgebucht werden darf. Also ja. diese ganzen Themen, versteht mich nicht falsch, Datenschutz ist wichtig. Und dass wir jetzt nicht in ein Land enden sollten, wie jetzt zum Beispiel China, wo man einfach komplett gläsern bin ich auch dabei. Aber es muss auch praktikabel sein. Und gerade so mit Datenschutz sehe ich immer wieder Fälle, wo ich mir jedes Mal den Kopf halte und sage so, pass auf, ja, es ist wichtig und wir müssen es auch kontrollieren. Aber auf der anderen Seite nutzt ihr alle WhatsApp, Facebook und hast du nicht gesehen und teilt da gefühlt euer gesamtes Leben aus. Mhm. Und dann beschwert ihr euch jetzt, weil da eine Unterschrift nicht gemacht worden ist. Und, ja. Und das meine ich eben halt so ein bisschen. Da wird so eine Angstgesellschaft erzeugt, ne? Lieber 15 Unterschriften mehr als eine zu wenig. Und so funktioniert es eben halt auch mit der Informationssicherheit, ne? Da gibt es vielleicht Unternehmen, die sagen würden, hey, wir brauchen jemanden in Informationssicherheit. Aber dann ist A, wieder diese Angst da. Weiß der denn jetzt überhaupt alles? Beziehungsweise die Person selber, hat die ihm halt gewisses, hat die das Know-how und die Erfahrung, das machen zu können? Oder der andere Punkt ist eben halt, ich mache es extern, kostet Geld, und ich bin ja dazu nicht gezwungen. Und das ist dann wieder so ein schönes Beispiel. Wir reden ja viel über Gesetze und über Vorgaben. Wenn wir mal anschauen, die Unternehmen, ich sag jetzt mal, außerhalb der kritischen Infrastruktur, die haben nicht wirklich Gesetze für Cybersicherheit. Das sind nur in Deutschland die Gesetze, die eher zur kritischen Infrastruktur führen oder die was mit Telekommunikation zu tun, die dann unter das TKG fallen. Aber ich sag mal, der Bäcker, der Kindergarten und Co., der hat eben halt keine Gesetze, dass sie Informationssicherheit machen müssen. Und ja. Ich glaube, da ist eben halt das Problem. Man schaut immer nur auf die Großen und was die machen, ja. Aber die Kleinen, die sind genauso wichtig.
Ja, weil vor allem die Kleinen, da sind wir auch alle irgendwo vertreten. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich werde niemals zum Beispiel in den Kindergarten gehen. Also ich bin schon im Kindergarten gewesen, so mein Kind dann vielleicht auch irgendwann. Who knows, ne? Und da ist dann halt auch wieder unbedingt eigentlich sowas, also ich meine, du brauchst sowas und du kannst es nicht einfach skippen. Ich meine, WhatsApp oder YouTube kann man theoretisch sogar skippen, wenn man das nicht möchte. Wobei das auch wieder schwierig ist, weil es einfach so groß ist. Kritische Infrastruktur kann ich nicht unbedingt skippen, klar. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die kleineren Betriebe, die eigentlich so viel gar nicht machen können in dem Bereich, weil sie gar nicht diese Kapazitäten haben, die werden völlig alleingelassen. Auch irgendwie jetzt, also Ärzte nicht unbedingt, aber kleinere Praxen, hier Physiotherapie zum Beispiel, die werden doch alle alleine gelassen. Also du kannst nichts beantragen, wo dir wirklich dazu was gegeben wird. Wo du einen Experten bekommst, der dir erstmal sagt, so, ja, mach das und das.
Ja, es gab ja mal vom BSI auch so Ideen zur Cyberfeuerwehr, in Anführungsstrichen, so, ein, ja. so eine Organisation, die dann genau solchen Unternehmen helfen sollte, die in Schieflage sind oder Notlage. Und da muss ich immer auch sagen, da sieht man eben halt auch so ein bisschen unsere freie Marktwirtschaft. Mhm. Ja? Jedes Unternehmen, was irgendwie in dem Bereich tätig ist, will irgendwie Geld damit verdienen.
Ja.
Und das ist eben halt, glaube ich, auch so das Problem. Wir selber auch, damit spreche ich mich selber auch an, in dieser Security-Bubble, wir müssten einfach auch viel, viel mehr den Leuten helfen, indem wir sowas wie einen Podcast, Videos und Co. zur Verfügung stellen, damit die Leute einfach auch mal wissen, okay, was kann ich denn eigentlich tun, ohne jetzt immer gleich die Hand aufzuhalten. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Thema, wo wir uns alle irgendwie nochmal in die Nase fassen müssen und einfach besser werden müssen. Andersrum ist es aber auch so, dass viele den Glauben haben, dass die Politik oder auch in Anführungsstrichen andere Gremien auch irgendwie da in Anführungsstrichen die Hand aufhalten beziehungsweise dir helfen. Aber das ist eben halt nicht der Fall. Also wenn du heutzutage auch einen Cybervorfall hast, wo du dann auch die Polizeibehörden mit involvierst, dann ist häufig auch schon immer das Problem, wer ist jetzt dafür verantwortlich, ja. Was wird da getan. Die schicken dir aber nicht in Anführungsstrichen die schnelle Eingreiftruppe, die dir dann hilft, sondern ja. Die wollen die forensischen Daten sichern und die wollen sicherlich auch eine Strafverfolgung machen, aber das war es dann auch.
Reaktion mit dem statt Prävention Thema, vor allem.
Wie ich damit jetzt umgehe oder wie ich es auch in Anführungsstrichen behebe, da helfen sie dir nicht. Und da sehe ich dann immer viele Unternehmen, die dann einfach auf weiter Flur stehen gelassen werden und dann auch einfach nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja, gerade weil wir halt davon reden, also bei der Politik und bei der Polizei, die haben ja auch eine riesige Kompetenzlücke. Also ich meine, es gibt fähige Leute. Es gibt sehr viele und sehr kompetente Leute, gerade auch bei der Polizei kenne ich einige. Aber die sind halt zu 120% ausgelastet. So, es ist absolut einfach zu viel geworden.
Also ich arbeite ja auch viel mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und habe immer wieder das Problem festgestellt, selbst Großkonzerne, die dann angegriffen worden sind, die kriegen auch nicht wirklich Unterstützung, weil die einfach ja. keine Ressourcen haben.
Ja.
Die nehmen die Daten, um eben halt in irgendeiner Form eine Strafverfolgung zu machen, aber das war es dann auch, ja. Weil sie keine Zeit haben. Und das ist eben halt so das Problem, ist es nicht greifbar. Wenn wir ja. jetzt einen Terrorangriff hätten, was Gott bewahre, nicht sein sollte, dann kannst du da aber Leute hinschicken. Du kannst in Anführungsstrichen, du kannst etwas tun. Im ja. Cyberraum ist es eben halt super schwierig greifbar. Und das ist immer wieder das Problem, egal mit wem du sprichst, warum dieses Tun immer schwieriger wird, weil die Personen nicht verstehen, was Cybersecurity ist. Und da können wir jetzt 1000 Awareness-Folgen von drehen oder 100 Mal darüber sprechen. Das Problem ist einfach, es bleibt immer nicht greifbar, weil es eben halt nichts Physisches ist. Klar gibt es auch physische Fälle, aber in der Regel spielt sich alles virtuell im Cyberraum ab, so um das Ganze mal politisch richtig auszudrücken.
Es übersetzt sich dann aber irgendwann leider ins Physische und das ist, glaube ich, der Moment, wo dann tatsächlich was gemacht wird, aber dann ist es ja meistens einfach schon zu spät. Also sowas wie Identitätsdiebstahl wird ja auch, soweit ich das zumindest weiß von den Statistiken, ist es jedes Jahr, glaube ich, mehr geworden. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, generell, wenn wir von Online-Betrug reden, das steigt ins Unermessliche. Ich habe unter jedem Video mindestens 20 Bots, die irgendwas bewerben. Und das sind noch die, die man harmlos sehen kann und direkt blocken kann.
Ja, und das Spannende ist ja, was ich mir dann immer selber stelle, ist eben halt, Natürlich kann man jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, oh, du bist jetzt drauf reingefallen, aber desto besser der Bot ist oder desto besser die Nachricht ist, fällt jeder einfach drauf rein. Selbst wir Experten würden natürlich das machen. Und deswegen ist da nicht jeder vor gefeit. Das Problem, was ich da nur sehe, ist, man redet nicht drüber. Man redet einfach nicht drüber, weil das ist ja auch das Problem, das wir haben in der Politik im Bereich Cybersecurity. Wir wollen mit diesen ganzen Gesetzen auch eigentlich fördern, dass wir uns besser austauschen. Das passiert aber leider wenig, denn dieser Austausch, der wäre enorm wichtig. Aber dann sagt ja jeder, nee, ich rede nicht darüber, wenn ich angegriffen worden ist, das ist mir peinlich oder wenn meine Kunden das doch erfahren und so weiter. Aber genau das ist der Fehler und genau das ist es auch mit Scamming. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin gehabt, die hat einen Identitätsdiebstahl gehabt. Die hat klassisches Beispiel bei einer Plattform, wo man verkaufen kann, jeder kennt die, hat die Konzerttickets ersteigert und der Verkäufer wollte eben halt von ihr ein Ausweisfoto haben, damit er eben halt die Tickets umschreiben kann.
Ja.
Super banal. Mir wäre das schon komisch gewesen, weil ich mir denke, warum ist es so? Ihr eben halt nicht. Und sie hat dann eben halt die Ausweisdaten geschickt und prompt waren sie eben halt dann entsprechend im Darknet zum Kauf angeboten worden.
Natürlich.
Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, oh, du warst ja voll blöd und hast das gemacht. Ja, sie hat es mit der Motivation gemacht, weil sie eben halt die Konzerttickets haben wollte. Und das ist auch nicht fälschlich. Man muss eben halt dann nur der Person erklären, okay, pass auf, das hättest du eben halt sehen können, beziehungsweise das sind Warnsignale, wo man vielleicht sich Gedanken macht, warum macht man das so? Und das Problem ist eben halt hier wieder die Analogie, zum Beispiel im Bereich Feuer. Jeder weiß, Feuer ist heiß und Feuer ist gefährlich, weil man sieht es, man kann es in Anführungsstrichen auch anfassen, auch wenn es dann schmerzhaft ist, aber man sieht es eben halt. So ein Betrug kannst du eben halt nicht sehen und kannst auch nicht anfassen, weil das ist alles virtuell. Und das ist eben halt auch wieder das Problem, warum dann auch viel nicht gemacht wird, weil es eben halt dann auch in Anführungsstrichen, was willst du denn tun? Ne? Die Person hat irgendeine Fake-E-Mail-Adresse genutzt, hat irgendeinen Proxy verwendet oder ein VPN und schon kannst du eben halt auch nichts mehr machen. Aber sie hat jetzt eben halt deine Ausweisdaten erbeutet und mit diesen Daten kann eben halt jeder jetzt bestellen oder eben halt andere Dinge mit anstellen.
Ja, und aber da ist es doch auch nochmal interessant zu sehen, Scam hat nicht angefangen, als alle das Internet angefangen haben zu nutzen. Scam gab es schon davor. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Urlaub bist und dann kommt irgendjemand und dreht dir irgendeine gefälschte Uhr an. So. Das ist an manchen Orten ist das ja völlig normal. Oder wenn du wenn du Fernseh guckst zum Beispiel, diese Gewinnspiele da, wo du anrufen kannst, dann zahlst du keine Ahnung wie viel pro Anruf. Die gibt es und die sind auch völlig legitim, die sind auch völlig legal tatsächlich. Ist im Grunde aber relativ ähnlich. Dir wird was versprochen, aber halt eine so kleine Geringchance, dass man sich gar nicht ausrechnet, wie hoch das wirklich ist. Man ruft einfach an. Also manche natürlich. Und die Leute werden auch nicht geschämt dafür. Obwohl das im Grunde genommen auch nur eine Form von Scam ist.
Ja, und das Problem ist eben halt, auch wieder Analogie, zum Beispiel, wenn du jetzt so einen Testkäufer in ein Geschäft reinschickst und der eben halt in Anführungsstrichen etwas kauft oder auch klaut und dein Personal das nicht sieht, dann wird immer sofort auf das Personal draufgeschlagen. Ne, so, warum hast du das nicht gesehen? Warum hast du den nicht kontrolliert? Und so weiter und so fort. Ja. Aber am Ende, was passiert? Das Personal bekommt Angst. Es weiß jetzt nicht, wann kommt der nächste Testkäufer und will mich jetzt mein Chef kündigen, weil ich jetzt hier was getan habe. Natürlich gibt es auch Fälle, die das böswillig meinen. Aber ich sag mal, 99% der Fälle meinen es ehrlich und haben es einfach übersehen oder vergessen. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen.
Ja, richtig.
Und wenn du dann anfängst, im Cybersecurity-Bereich, dann auch immer wieder nur mit dieser Brechstange um die Ecke zu kommen, ne, du Idiot, ne, du hast das vergeigt oder warum hast du auf den Link geklickt, dann passiert nämlich genau das. Die Menschen schalten dann ab. Die wollen dann nicht mehr. Die öffnen dann gar keine E-Mail mehr. Die machen dann gar nichts mehr. Das ist ja auch der falsche Weg. Und wie du schon gesagt hast, vor dem Internet gab es genauso Scammer-Maschen. Und da war es auch eben halt nicht so, dass Fingerpointing betrieben worden ist. Ja. Jetzt durch das Internet wird es eben halt breiter rausgestrahlt und jeder kriegt davon irgendwie eine Info mit. Und ja, in Anführungsstrichen hat das eine Dynamik. Aber am Ende ist es dasselbe Thema. Und am Ende ist auch wichtig, die Message mitzugeben, dass Fehler einfach möglich sind und dass man einfach Lessons learned daraus nehmen sollte. Was kann man besser machen oder wie kann man es besser machen? Ja. Aber auf gar keinen Fall mit dem Hammer draufschlagen und sagen, alles ist scheiße.
Ja, und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Wir müssen schon leider langsam Richtung Ende kommen, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, die du gerade gegeben hast. Nicht einfach mit dem Hammer draufschlagen, sondern aus Fehlern lernen, aber auch Fehler zulassen, weil wir aus Fehlern einfach immer am besten lernen. Und was würdest du sagen, ist so die Lesson learned für diese Podcast-Folge? Was können wir tatsächlich zusammenfassend sagen? Wie kommen wir wieder ins Tun, anstatt nur ins Analysieren?
Also, ich glaube, das Allerwichtigste, um ins Tun zu kommen, ist, wie das Wort schon sagt, tun. Mhm. Macht nicht euch 1000 Gedanken, wie ihr was tun könnt. Tut's einfach. Das ist auf jeden Fall die Lessons learned.
Und wenn es vielleicht nicht das Beste ist, was ihr tun konntet, dann könnt ihr es im Nachhinein immer noch mal verbessern. Oder ihr akzeptiert einfach, dass ihr eine 20% Aufwand, 80% Nutzen habt. 80% ist deutlich besser als 0%. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man immer sagen kann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schaut auch gerne bei seinem Podcast vorbei. Cybersecurity ist Chefsache. Da kann man extrem viel mitnehmen. Ich habe mir ein paar Folgen jetzt mittlerweile reingezogen. Und jede Folge ist super empfehlenswert, die ich bisher gehört habe. Und ich verlinke das Ganze dann unten in den Shownotes. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Das letzte Wort übergebe ich dir. Was magst du unseren Hörern noch mitgeben?
Also, wie schon gesagt worden ist, Cybersecurity ist Chefsache, bedeutet nicht, dass es der Chef machen muss. Cybersecurity ist Teamwork. Und von daher, vielen Dank, Cedric, dass ich mit dabei sein durfte. Genießt den Podcast auch entsprechend. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.
Bis dann. Ciao.